Ja, wir lesen ja gerade das Lukas-Evangelium und sind jetzt beim sechsten Kapitel angekommen. Jeder kann immer auch das ganze Kapitel zu Hause nochmal lesen. Hier natürlich nehmen wir immer nur einen Teil daraus. Und ich nehme heute die ersten Verse. Da heißt es, als er, also Jesus, an einem Sabbat durch die Kornfelder ging, rissen seine Jünger Ähren ab, zerrieben sie mit den Händen und aßen sie. Da sagten einige Pharisäer, was tut ihr da? Das ist doch am Sabbat verboten. Jesus erwiderte ihnen, habt ihr nicht gelesen, was David getan hat, als er und seine Begleiter hungrig waren, wie er in das Haus Gottes ging und die heiligen Brote nahm, die nur die Priester essen dürfen, und wie er sie aß und auch seinen Begleitern davon gab? Und Jesus fügte hinzu, der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. An einem anderen Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte. Dort saß ein Mann, dessen rechte Hand verdorrt war. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer gaben Acht, ob er am Sabbat heilen werde. Sie suchten nämlich einen Grund zur Anklage gegen ihn. Er aber wusste, was sie im Sinn hatten und sagte zu dem Mann mit der verdorrten Hand, »Steh auf und stell dich in die Mitte.« Der Mann stand auf und trat vor. Dann sagte Jesus zu ihnen, ich frage euch, was ist am Sabbat erlaubt? Gutes zu tun oder Böses? Ein Leben zu retten oder es zugrunde gehen zu lassen? Und er sah sie alle der Reihe nach an und sagte dann zu dem Mann, streck deine Hand aus. Er tat es und seine Hand war wieder gesund. Da wurden sie von sinnloser Wut erfüllt und berieten, was sie gegen Jesus unternehmen können. Ja, ein bisschen bittere Stelle für Jesus und alle, die wir uns ihm nahe fühlen, natürlich auch. Aber mit der bitteren Stelle komme ich nachher erst, warum die so bitter ist. Als erstes möchte ich euer Augenmerk auf den Kranken lenken. Als zweites dann, warum hakt sich das immer so an dem Sabbat fest? Und das dritte, was heißt das für uns und was können wir tun? Also das erste ist, Jesus ist dein Freund und Helfer und Retter aller, die in Not sind. Das wird auch hier wieder deutlich. Wir sehen ja, es heißt hier in beiden Stellen, die Schriftgelehrten und Pharisäer folgten ihm und beobachteten ihn. Das wusste Jesus. Er war sozusagen ständig im Augenmerk darauf, denn sie hatten ihre Entscheidung bereits getroffen, dass er der ist, der alles durcheinander bringt und gegen Gottes Weisung handelt. Da komme ich dann nachher gleich nochmal drauf zurück. Und deshalb stand Jesus unter ständiger Beobachtung der Pharisäer und Schriftgelehrten. Sie wollten einfach gucken, was passiert und können wir ihn jetzt damit kriegen. Und das wusste Jesus und doch wendet er sich ganz dem Kranken zu. Er wusste, welche bedrohliche Wetterfront sich da um ihn zusammenballte. Und dennoch schert er sich darum zuerst mal gar nicht, sondern wendet sich dem Menschen zu, der ihn braucht. Und das ist auch die Verheißung, die er auch an jedem von uns gibt. Es heißt so oft auch in dem Psalm, in meiner Not rief ich zum Herrn, der Herr hat mich erhört und mich frei gemacht. Er hat mir die Sorge und die Angst genommen. Und wir haben es ja vorhin auch immer wieder in den Zeugnissen gehört, wie wir letztendlich vertrauen dürfen, dass letztendlich doch alles uns zum Guten gereicht. Selbst wenn es am Anfang erstmal gar nicht so aussieht. Gott schreibt manchmal auch auf krummen Zeilen gerade, manchmal auch auf sehr krummen. Das ist ja heute, wenn sie heute nach meiner Sicht, gut, ich weiß nicht, ob ich das jetzt vom Alter her so deute, aber im Moment haben wir ziemlich viele krumme Zeilen, auf denen Gott die Chance hat, dann doch gerade zu schreiben. Jedenfalls, wenn ich mir so die Weltpolitik anschaue. Und das ist für mich oder für uns auch schon mal das Wichtigste zu wissen, Jesus steht auf meiner Seite. Er sieht mich. Er lässt mich nicht hängen, auch wenn ich in einen Unfall verwickelt bin. Natürlich frage ich mich, warum trifft es ausgerechnet mich? Aber letztendlich darf ich vertrauen, auch daraus wird Gott etwas Gutes tun. So auch hier in dieser Geschichte mit dem Mann, der seine Hand so nicht mehr gebrauchen konnte. Es war eine verdorrte Hand. Also eine durch Unfall nicht mehr so zu gebrauchende Hand. Und in der damaligen Gesellschaft war das ja noch viel wichtiger. Da gab es keine Erwerbsunfähigkeitsrente. Der Mann war ja in einer Gesellschaft, die überwiegend durch bäuerliche Existenz oder durch handwerkliche Existenz gesichert war. Wer da seine Hand nicht gebrauchen konnte, der konnte nichts verdienen. Der musste betteln. Und so auch dieser Mann. Und da sagt Jesus, wenn du heute für ihn was Gutes tun kannst, dann geht es gar nicht, einfach noch einen Tag zu warten. Er hilft ihm sofort. Und es ist auch ganz interessant, hier der Lukas ist der Einzige, der erwähnt, es war nicht eine Hand, sondern es war die rechte Hand. Wenn man Matthäus oder Markus liest, für die war das egal. Linke Hand, rechte Hand spielt keine Rolle. Aber warum? Ihr wisst es, ne? Lukas war Arzt. Und für einen Arzt, das wird Jens bestätigen, ist es nicht egal, ob er die rechte Hand oder die linke operiert, es sollte schon die richtige sein. Ja? Und so auch hier Lukas, der sieht sofort als Arzt, es war die rechte Hand. Das war ihm dann auch wichtig, den anderen halt eben nicht. Und da sehen wir eben auch, die Evangelien sind immer so entstanden, dass Gottes Wirken und das menschliche Wirken zusammenkommt. Wir kennen es ja auch von einem Unfall. Wenn die Polizei Zeugen befragt, der eine hat das gesehen, der andere jenes, eben jeder durch seine Brille oder auch durch seine Augen, auch vielfach durch seine ganze Lebensgeschichte. Wir können jeder für uns nur immer wieder selektiv wahrnehmen. Und deshalb nimmt eben der Lukas wahr, es war die rechte Hand und er ist der Einzige, der das auch so benennt. Das Gute daran ist, dass Jesus ja auf jeden Menschen in Not geht, zugeht. Und das Gute für uns ist, dass wir auch wissen, in welcher Not ich mich auch befinde. Jesus hört mich und kommt zu mir. Wir dürfen ihm alles sagen. Und jeder von uns macht ja seine Erfahrung. Bei manchen Dingen hilft er uns sofort, manchmal sehr viel später, manchmal auf eine ganz andere Art und Weise, wie wir es erwartet haben. Aber auch in dieser Woche ist mir das wieder klar geworden. Wir haben eine relativ komplizierte Telefonanlage gehabt, die aber immer funktionierte. Und jetzt sollte die von analog umgestellt werden auf digital. Und die Telekom hat mich schon 2014 angerufen, dass das viel besser wäre, viel schneller. Und ich habe gesagt, ich bin aber mit der Schnelligkeit jetzt sehr zufrieden. Und schneller braucht es gar nicht werden und ich will es gar nicht haben. Und dann kamen fast 14-tägig Anrufe, jetzt müsste ich aber, sonst müsste der Vertrag gekündigt werden und ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Und dann kam ich mal aus der Stadt und ich traf einen Arbeiter an einem Telekom-Schaltkasten und ich sage, aha, Sie stellen auch in Geismar jetzt um. Ja, sagte ich, sage, sagen Sie mir mal ehrlich, wann muss ich denn wirklich umstellen? Die bedrängen mich so. Ich will ja da eigentlich bleiben, aber eigentlich jetzt auch nicht umstellen. Es war damals in einer sehr beruflich angespannten Zeit und mein Wunsch war, es möge doch so lange gehen, bis Christina aus der Schule raus ist und das Abitur hinter sich gebracht hat und. Weil da musste noch viel über die Anlage laufen. Und ich hatte am Anfang immer gehört, 2014, auch hier im Fahrbüro, dass 6 Wochen das Telefon ausfiel. Und der Gedanke, 6 Wochen kein Telefon und kein Internet und keine Mails, da standen mir die Haare zu Berge. Und ich dachte, es funktioniert doch sehr gut. Und ich habe es einfach an Gott hingehalten. Und ach so, und der Mann sagte mir, ach, wissen Sie was, sagen Sie denen immer ja, ja und machen Sie gar nichts, aber ich habe Ihnen das nicht gesagt. Warten Sie einfach, bis Sie einen Brief bekommen, dass Sie jetzt umstellen müssen. Und dann haben Sie immer noch ein Vierteljahr Zeit. Na, das war doch die beste Auskunft, die ich je bekommen habe. Ich habe das dann gemacht. Irgendwann wurden die Anrufe auch weniger. Und jetzt kam der Brief vor 4 Wochen. Ich muss und dann habe ich es auch gemacht und Gott hat es dann auch gefügt. Also es hat genau gehalten. Am 1.6. ist Christina in Rente gegangen, beziehungsweise am Schuljahresende. Es lief alles wunderbar, wir waren noch im Urlaub und nach dem Urlaub kam dann der Brief genau richtig, wie er eben passen konnte. Das hat mir wieder so bestätigt, wir dürfen uns mit allem an ihn wenden. Ja, und wir dürfen auch immer wieder zu ihm gehen, selbst wenn wir in zwei, drei Dingen sagen, da hat mich Gott nicht so erhört, wie ich es gern gehabt hätte. Wir dürfen immer und immer wieder zu ihm gehen und uns vertrauensvoll an ihn wenden. Er ist mein Helfer und mein Retter. Also wenn du das von heute Abend mitnimmst, hast du schon mal das Wichtigste. Alles andere kannst du jetzt dann auch noch mitnehmen. Der zweite Punkt ist nämlich, weil ich immer wieder auch mal gefragt wurde, wieso ist das denn mit dem Sabbat so ungeheuer wichtig? Nun gut, es beginnt ja mit dem, dass die Jünger Ähren abreißen. Die Sache an sich war gar nicht schlimm, das durfte jeder tun. Es war im Gesetz nur festgelegt, man darf mit den Händen reißen. Früher nannte man das jedenfalls in Bad Sonnenallendorf Mundraub, das durfte man. Wenn man am Kirschbaum vorbeiging, durfte man mit den Händen ein paar Kirschen pflücken. Man durfte nur nicht mit dem Wagen vorfahren und gleich zwei Körbe mitnehmen. Ja? Und so war das eben damals auch geregelt. Jeder konnte durch die Felder gehen und Ähren abreißen. Das war nicht das Ding, das war geregelt. Es war geregelt, dass man nicht mit der Sichel das machen darf, sondern nur mit den Händen. Der entscheidende Punkt war, dass die Jünger das am Sabbat machen. Und ich komme gleich nochmal darauf zurück, warum das die Pharisäer und Schriftgelehrten so zur Weißglut getrieben hat. Die hatten nämlich gesagt, am Sabbat darf man eigentlich gar nichts tun. Man darf nicht ernten. Und die Jünger, so sagten sie, indem sie am Sabbat Ähren gerissen haben, haben geerntet. Man darf nicht dreschen, aber sie haben ja die Körner von den Spreu getrennt. Man darf nicht worfeln, also die Körner von dem Spreu trennen. Und weil sie sie gegessen haben, jeder, der was isst, hat Essen zubereitet, also war das die vierte Sünde gegen den Sabbat. Jesus und die Jünger Jesu haben gleich aus deren Sicht vier schwere Sünden begangen, für die man schon gesteinigt und umgebracht werden konnte. So, und nun ist natürlich die Frage, wenn sie Hunger hatten, gut, was sollten sie denn machen? Und darauf geht ja dann Jesus ein, dass David auch das gemacht hat, das Leben steht höher als jede Norm. Das ist Jesus wichtig. Und damit kollidiert es schon mal. Die Pharisäer sagen, nein, man kann sich das Leben so einrichten, dass man alle Normen halten kann. Ob das dann noch als Leben zu bezeichnen, ist eine ganz andere Frage. Aber es muss gemacht werden. Und kann man natürlich bei dem zweiten Beispiel sagen, na gut, wenn eine durch einen Unfall nicht mehr gebrauchsfähige rechte Hand hat, dann brennt wirklich nichts an, wenn Jesus ihn einen Tag später nach dem Sabbat geheilt hätte. Deshalb fragte mich auch mal jemand, warum macht Jesus denn den Pharisäern und Schriftgelehrten auch so schwer? Er wusste doch, dass die auf die 180 gehen. Er wusste, dass die ihn beobachten. Er wusste, dass die natürlich nichts gegen die Heilung hatten, aber die Heilung am Sabbat, denn auch da war wieder genau festgelegt, geheilt werden durfte nur, wenn für den Menschen Lebensgefahr bestand. Ansonsten eben gar nicht, dann hat er nochmal einen Tag länger vor sich hingelitten. Das machte aus Sicht des Gesetzes und der Pharisäer nichts. So, das ist natürlich richtig. Warum geht denn da Jesus so auf Konfrontation? Weil es wirklich eine Sache von Leben und Tod war. Die hat Jesus gesehen. Und er wollte diese tödliche, harte Schale von außen aufbrechen. Was war denn mit den Pharisäern und Schriftgelehrten passiert? Und warum ging ihr Weg schnurstracks in den Abgrund? Weil sie hatten das ursprünglich gute Gebot, den Sonntag und den Sabbat freizuhalten von Arbeit, immer mehr in die Perfektion getrieben. Es war ja richtig, und deshalb sagt Jesus, nicht der Mensch ist für den Sabbat da, sondern der Sabbat für den Menschen. Das gilt es zu beachten. Und jetzt hatten die Pharisäer und Schriftgelehrten gesagt, dieses, und das haben sie in vielen anderen Dingen auch getan, ein in sich gutes Gebot, das müssen wir noch besser machen. Ja? Und wir machen es besser, indem wir jetzt mehrere hundert, wir denken nur noch drüber nach, wie wir das Gebot Gottes erfüllen können. Und dazu gehört ganz wesentlich, den Sabbat zu halten. Das war für sie eines der wichtigsten Gebote überhaupt. Und da haben sie, ich glaube, 256 Gebote erlassen und ständig drüber nachgedacht, was ist denn Arbeit, die am Sabbat nicht sein darf. Und dazu gehörte eben auch das Ehrenrupfen, dass sie sagten, das ist eine vierfache schwere Sünde gegen Gott, weil vier Arbeiten damit verrichtet werden. Also das ist ja für uns so hanebüchen, das können wir ja heute mehr kaum mehr nachvollziehen. Wir stehen ja heute ohnehin in unserer Gesellschaft in dem anderen Extrem, dass mit Ladenöffnungszeiten und der Sonntag fast eingeebnet wird zum Werktag. Ja. Aber damals war es eben so. Und was war denn daran nun so falsch? Weil sie Gottes Gebot mit menschlichen Satzungen noch verbessern wollten. Und darin liegt der tödliche Weg. Der kann nur in den Abgrund führen. Und das hat Jesus ja gesehen. Und er wollte es ihnen aufbrechen und sagen, komm Leute, guckt doch mal, macht daraus doch nicht so einen Stress. Lebt einfach froh den Sabbat, freut euch am Leben und dankt Gott dafür und dann ist gut. Deshalb sagt er ihnen ja zum anderen, er hat sie natürlich dann konfrontiert, das musste er aber auch, wie hätte er sonst deren harte Schale knacken können. Er sagt, ihr schluckt Kamele und seid kleine Mücken. Und das ist nicht gut, auf Dauer Kamele zu schlucken. Das überlebst du nicht. Und das wollte Jesus verhindern. Leider ist es ihm nicht gelungen. Wir wissen das ja. Aber es war die Absicht Jesu, die nicht in Zorn zu bringen oder auf 180, sondern er wollte, dass sie das Leben haben und, wie er an anderer Stelle sagt, dass sie das Leben in Fülle haben, dass sie das Leben genießen können und nicht mit 256 Satzungen aus dem Leben einen Krampf machen. Deshalb sagt er ihnen ja auch zu Recht, ihr schnürt euch selber so Lasten, dass ihr sie kaum tragen könnt und ihr tragt sie auch nicht, aber ihr legt sie auch noch anderen auf. Und das bringt doch nichts. Mein Joch, sagt Jesus, ist leicht, leicht zu tragen. Mein Wort ist leicht umzusetzen im Vergleich zu eurem. Und das ist richtig. Und deshalb konnte Jesus an dieser Stelle nicht nachgeben, weil er wollte, dass sie endlich erkennen, ich bin der Herr, dein Gott, der alles für dich getan hat. Der will, dass dein Leben gelingt. Und nun genieß es. Für die Freude und für den Frieden bist du geschaffen. Nicht um dir einen abzurackern und dir dann selber auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, Gott, schau, was du an mir hast. Das ist ja die eigentliche Gefahr, wenn wir es mal von der anderen Seite her sehen, von der Rechtfertigungslehre. Nicht durch das, was ich tue, sondern was Gott für mich getan hat. Das ist das Entscheidende. Und da sehen wir, das bleibt durch alle Jahrhunderte. Das bleibt auch bis in unsere Zeit. Wir müssen immer wieder darauf achten und deshalb sage ich es mal, darin steckt auch sozusagen eine Ermutigung für uns, immer wieder zu gucken, laufe ich auf der richtigen Spur und orientiere ich mich am Wesentlichen. Also ich will es jetzt nur mal für meine katholische Kirche sagen, wir tun das an manchen Stellen nicht, leider. Also wenn ich nur mal ein harmloses Beispiel nehme, wenn ich mir die ganze Diskussion, die jetzt wieder losgetreten worden ist, über die Zugangsbedingungen, ob ein evangelischer Christ zur Kommunion gehen darf, da greife ich mich am Kopf und ich sage, Leute, ihr habt sie nicht alle. Wenn ich das aber sage, werde ich verdroschen, auf jeden Fall von denen, die dogmatisch denken. Die sagen, hey, du kommst von der Pastoral, von Dogmatik hast du eh keine Ahnung. Will auch keiner haben. Das heißt, ich kenne mich schon ein bisschen aus, aber da beschäftigen wir uns mit Dingen, die aus meiner Sicht völlig nebensächlich sind. Die interessieren heute jedenfalls in Göttingen kaum mehr jemanden. Und wir haben, Gott sei es gedankt, in Göttingen ja auch schon lange einen Weg gefunden, wo wir das so handhaben, wie das für uns gut lebbar ist. Und so kann man jeder in seine Struktur reingucken, also in die Gesellschaft, in die Kirche, aber auch in sein eigenes Leben, dass ich immer wieder gucken muss, bin ich am Wesentlichen orientiert? Also ich habe immer wieder auch in meine Kirche eingebracht, habe gesagt, guck doch mal, Jesus sagt ganz klar im 17. Kapitel des Johannesevangeliums, ihr sollt eins sein, damit die Welt glaubt. Wir müssen 100% alle unsere Energie da rein investieren, in der Vielfalt die Einheit zu leben. Und ich glaube, dass wir das hier am Dienstagabend auf jeden Fall sehr gut tun. Und ich würde mal kühn behaupten, wenn sich meine Kirche mehr hier an einem Dienstagabend orientieren würde, hätten wir viele Probleme gelöst. Aber noch tut sie es nicht. Aber man soll die Hoffnung nicht aufgeben und dranbleiben und beten. Ja, das war also die Geschichte mit dem Sabbat. Und der Kern davon ist, orientiere ich mich am Wesentlichen oder verliere und verhedder ich mich in tausend Nebensächlichkeiten, die ja alle ihren Platz haben können, aber eben zweit-, dritt- und viertrangig sind. Das Wesentliche hat Jesus in einem Satz gesagt: Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Na, ist das schwer? Muss man sich da anstrengen, 250 Satzungen sich einzuprägen? Nee, ist super einfach. Und das ist das Zweite und Wunderbare: Wenn du Jesus nachfolgst, wird dein Leben einfacher. Also, so wie Tiki Küstenmacher sagt: Simplify your life, vereinfache dein Leben. Mit Jesus wird dir das gelingen, dass du dich auf das Wesentliche konzentrierst. Ja, und der dritte Punkt: Was können wir nun dafür tun? Wenn Jesus so viel für uns getan hat, was können wir denn da tun? Natürlich, ihr ahnt es schon, drei Dinge natürlich, klar. Das erste ist, was Jens am Anfang schon gesagt hat: Wir können Gott lobpreisen, anbeten und ihm danken. Und das ist gar nicht genug. Auch da kann man es vielleicht übertreiben. Wenn Jens jetzt hier bleibt und sagt: Lobpreis nur noch, Lobpreis nur noch, er vernachlässigt seinen Beruf, seine Familie, dann geht es genauso pharisäisch ab in den Graben. Macht er aber nicht. Er kümmert sich um seinen Beruf, er kümmert sich um seine Familie und kommt eben hierher zum Lobpreis, wie jeder von uns ja auch. Aber Gott wohnt im Lobpreis seiner Kinder, das stimmt. Und das heißt ja, die einzige Freude oder eines der wenigen Freuden, die wir Gott machen können, ist, ihm zu lobpreisen und zu danken. Und unser Leben zur Entfaltung zu bringen. Ne? Überleg doch mal, worüber freuen sich die Eltern am meisten? Wenn es den Kindern gut geht, wenn sie sich freuen, wenn sie ihr Leben zur Entfaltung bringen. Braucht man als Eltern noch was? Nö, wir hatten drei, mir hat es gereicht. Meiner Frau auch. Also das ist doch das Zentrale, dass wir Gott lobpreisen und anbeten, das Erste. Denn Gott wohnt sogar im Lobpreis. Also sagt nicht, er hört mal eine Weile sich das an, sondern er ist da gern zu Hause. Er wohnt darin. So wie der Heilige Geist in dir Wohnung nehmen möchte. Das Zweite sagt Jesus ja immer wieder, und er tut es selber: sich Menschen in Not zu wenden. Im Ende des Matthäusevangeliums, 25. Kapitel: Was ihr dem Geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Also da können wir immer wieder schauen, wo ist denn ein Mensch, der meine Hilfe braucht? Die Bibel sagt, dass wir auch mit unserem Geld helfen, dass wir den Zehnten geben zum Aufbau des Reiches Gottes, aber auch für Menschen in Not. Aber es geht ja nicht nur ums Geld, es geht auch um die Zeit. Silvia sagte das vorhin, ne? Endlich war da einer, der hatte Zeit mal für mich, um mir da zu helfen. Also wo ist jemand in Not, der auf mich wartet und dem ich helfen kann? Das heißt nun lange nicht, dass ich meine, ich müsste alle Not abhelfen. Nee, das wird nicht gelingen. Das brauche ich auch nicht. Für das Ganze ist Gott zuständig. Mich braucht er an der Stelle, wo er mich hingesetzt hat. Also das ist das zweite Moment, wo wir Gott eine Freude machen können, weil Jesus sich so sehr mit den Armen identifiziert, dass er sagt: Was ihr dem Geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. So sehr identifiziert sich Jesus mit ihm. Ja, und das dritte ist, Jesus ruft uns zu sich, aber er sendet uns dann auch. Er sendet uns in die Welt. Und er will, dass wir von dem, was wir mit Gott und Jesus erfahren haben, weitererzählen. Auch da gilt es einfach immer wieder mal, die Augen offen zu halten und zu gucken. Eine Möglichkeit habe ich euch da vorne auf den Tisch gelegt, ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, jemanden mal einzuladen. Zum Beispiel am 16. Oktober, wenn der Michael Bendorf hierher kommt, zum Thema Eine Melodie der Hoffnung in trüben Zeiten. Da kann ich jemanden mal einladen. Ich kann so einen Zettel mitnehmen, Flyer, und kann sagen, hier, ich gehe dahin, das tut mir gut, ich lade Sie oder ich lade dich da auch ein. Damit tun wir uns in Deutschland noch enorm schwer. Und wenn ich das so weltweit sehe, geht es in anderen Ländern offenbar selbstverständlicher und leichter. Aber es geht auch in Deutschland. Vor kurzem habe ich gelesen, dass einer der Chefredakteure der Bild-Zeitung, also ich bin nicht der regelmäßige Bild-Zeitung-Leser, ich habe es in Idea Spektrum gelesen, da war einer der Chefredakteure der Bild-Zeitung, Daniel Böcking, ist irgendwann zu der Erkenntnis gekommen, ich muss mich entscheiden, will ich Christ sein oder nicht. Und er hat sich entschieden, Christ zu sein, und er hat es nicht dick aufgetragen, aber er hat es auch nicht verheimlicht. Und er sagt, wie auch immer, irgendwann wusste jeder in der Bildredaktion, dass er Christ ist. Und er hat immer gesagt, ich habe mich ja gar nicht kaum getraut, was zu sagen. Aber das für ihn Erstaunliche war, kein einziger hat darum gemeckert oder irgendwelche abfällige Bemerkungen gemacht. Niemand. Warum? Weil er dazu stand. Ja? Wenn einer Fußballfan ist von Bayern München und er wird er davon erzählen. Aber er muss nicht fürchten, abfällige Bemerkungen zu machen. Vielleicht sagt einer, der andere Verein ist besser. Ja, und? Von daher gehst du überhaupt keine Gefahr ein, wenn du mal sagst, ich spreche mal jemanden ein. Ich bete mal dafür, dass Gott mir auch den Mut dazu gibt. Und ich habe euch die in unterschiedlicher Größe dahingelegt. Einmal die Flyer, um jemandem persönlich das in die Hand zu geben. Dann DIN A4 und DIN A3. Guckt doch einfach mal, wo ihr aussäen könnt. Ja? Wo ihr so Plakate aufhängen könnt. Wenn ihr in die Apotheke geht, weil ihr da sowieso was kaufen wollt, nehmt doch so mit, fragt, ob sie es aushängen. Wenn ja, ist gut. Wenn sie sagen, nein, machen wir nicht, ja und? Ist das schlimm? Dann machen sie es halt nicht. Aber vielleicht machen sie es und jemand, der es braucht, sieht es und kommt. Ja? Also sagt nicht zu schnell, das habe ich ja schon so oft probiert. Jesus kennt dich auch darin. Er sagt, ihr seid gesandt, um zu säen. Und er sagt selber, ein Großteil fliegt auf den Weg und wird sofort gefressen. Die Vögel kommen, picken es auf. Ein anderer Gutteil geht unter die Dornen und geht unter. Wieder ein anderer Teil wird verdorrt, aber ein klitzekleiner Teil geht eben auf. Und deshalb säe doch aus, selbst wenn du sagst, das ist, wollte fast sagen, Perlen vor die Säue. Nein, macht nichts. Das ist vielleicht einfach gesät auf Beton. Aber vielleicht findet sich in dem Beton ein kleiner Riss mit Erde und die Saat geht auf. So wie du es manchmal auf Teerdecken am Bürgersteig oder der Straße sehen kannst, wo dann ein Löwenzahn durchkommt. Der schafft's. Und deshalb lass dich doch einfach mal von Gott ganz entspannt in Dienst nehmen. Nimm sowas mit und guck, wem du das geben kannst. So wirst du dann einer, der seine Botschaft weiterträgt. Und dazu möchte er dich beschenken, damit du dich als Beschenkter weitergibst. Also, wenn ich es nochmal als Merkhilfe zusammenfasse, so haben wir das früher in meiner Schule beigebracht gekriegt. Das erste ist, Jesus ist dein Helfer und dein Retter. Das zweite, konzentriere dich auf das Wesentliche in deinem Leben und verhedder dich nicht in Nebensächlichkeiten, Stichwort Sabbatvorschriften. Und das dritte ist, sei sein Zeuge und sein Sämann.